Apropos ist eine Produktion vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Wenn ihr unsere redaktionelle Arbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr das am besten mit einem Abo machen. Alle Infos gibt es auf tagiabo.ch.
Heute bei Apropos: Die Schweiz im UNO-Sicherheitsrat. Seit dieser Woche gehört die Schweiz zum UNO-Sicherheitsrat. 2 Jahre lang ist die Schweiz eines der nichtständigen Mitglieder von diesem Rat und entscheidet mit in Fragen von Krieg und Frieden. Wie lässt sich das mit unserer Neutralität vereinbaren? Und was erhofft sich die Schweiz vom Mitmachen im Sicherheitsrat? Über das reden wir bei Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Und zwar mit dem Philipp Reichen. Er ist Westschweiz-Korrespondent von Tamedia und Diplomatie-Experte. Und er ist eben jetzt zugeschaltet. Mein Name ist Philipp Loser. Hoi Philipp.
Salut Philipp.
Ecuador, Japan, Malta, Mozambique and Switzerland are elected members of the Security Council for a two-year term beginning on 1st January 2023.
Seit Mitternacht am 1. Januar 2023 ist die Schweiz jetzt also für 2 Jahre offizielles Mitglied vom UNO-Sicherheitsrat. Was heisst jetzt genau, Philipp? Gibt es irgendwo in New York am Hauptsitz von der UNO ein Stuhl mehr mit einem Schweizer Schildchen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Nein, im norwegischen Saal, wo der UNO-Sicherheitsrat tagt, da gibt es keinen Sitz mehr. In dem Sinne, es sind ja immer gleich viele Mitglieder in dem Sicherheitsrat. Es gibt einfach ein Schildchen, wo für die Schweiz natürlich aufgestellt worden ist und wo jetzt die Schweiz Platz nehmen wird in dem runden Tisch, an dem runden Tisch in dem norwegischen Saal.
Ganz banal, wer ist alles dabei am Sicherheitsrat? Wie viele Länder sind das? Wie viel Vetomacht gibt es? Wie viele nichtständige Mitglieder?
Das sind 15 Mitglieder im Sicherheitsrat. Es sind 5 Vetomächte und die Vetomächte sind ja bekannt. Russland, China, USA, Frankreich und Großbritannien. Und dann gibt es eben noch 10 nichtständige Mitgliedstaaten und darunter ist jetzt die Schweiz auch für 2 Jahre.
Okay. Wir bleiben bei der einfachen Frage. Was macht der Sicherheits genau? Was hat er für Möglichkeiten?
Der Sicherheitsrat, der wird eigentlich auch Weltsicherheitsrat genannt. Schauen wir doch mal ein bisschen zurück. Der ist nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden. Und zwar als Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg, um einen normaligen Weltkrieg zu verhindern, um eingreifen können. Das sind die damaligen Siegermächte natürlich gewesen, wo der Sicherheitsrat in dem Sinn gegründet haben und China ist genau dazu gestossen. Und es geht wirklich darum, um den Weltfrieden zu garantieren. Das heisst, frühzeitig Konflikt zu antizipieren, zu reagieren. Und da gibt es dann verschiedene Instrumente, die man ergreifen kann, von Seite vom Sicherheitsrat.
Und was ist das für Instrument?
Das können Sanktionen sein, also das Unterbrechen von wirtschaftlichen Beziehungen oder diplomatischen Beziehungen. Das kann aber auch so weit gehen, dass man sagt, es gibt keine andere Möglichkeit mehr, als militärisch einzugreifen. Das heisst, eine militärische Operation, um den Frieden wieder zu sichern in dem Sinn. Das ist dann die letzte Massnahme, die man trifft. Und die UNO selber hat ja keine Truppen oder Eingreiftruppen, Soldaten, sondern die muss dann wiederum zugreifen auf Soldaten von einem Staat, von einem Mitgliedstaat oder von mehreren Mitgliedstaaten, die dann eben für so eine Mission eingesetzt wird in einem Kriegsland.
Und nochmal ganz eine banale Frage. Wie oft trifft sich denn der Rat? Ist das eine ständige Abend oder ist das alle paar Wochen? Wie sieht das genau aus?
Ursprünglich war es so, dass der Sicherheitsrat sich eigentlich einmal pro Woche treffen wollte. Das war auch lange so, aber mittlerweile ist das absolut obsolet. Der Sicherheitsrat trifft sich täglich. Er trifft sich manchmal sogar mehrmals täglich. Also die Arbeit ist wirklich sehr intensiv und wenn es zu Notsitzungen, Dringlichkeitssitzungen kommt, dann findet die auch mitten in der Nacht statt. Also unsere UNO-Botschafterin Pascal Beriswil, die muss ihr Handy immer eingeschaltet haben und wenn es wirklich zu einer Notsituation kommt, dann muss sie auch mitten in der Nacht statt halt schlafen in UNO-Sicherheitsrat an so einer Dringlichkeitssitzung und dort ja, über eine Krisensituation diskutieren und versuchen, Lösungen zu finden.
Das heisst, es ist vor allem Sie, Pascal Beriswil, der Einsatz nimmt im Sicherheitsrat?
Pascal Beriswil wird auf dem ominösen grauen Stuhl sitzen, ganz vorne am Tisch. Das ist unsere offizielle Vertreterin im UNO-Sicherheitsrat. Aber die grosse Linie, die gibt Bern vor. Also alle Wortmeldungen und alle offiziellen Positionierungen von der Schweiz, die sind mit dem Aussendepartement in Bern abgesprochen. Die werden von dort aus vorgehen. Und Pascal Beriswil hat sicher einen gewissen Handlungsspielraum, das ist klar. Aber sie muss sich natürlich an dem orientieren, wo in Bern so quasi ihre vorgegeben wird.
Wird sich dann auch der Bundesrat mehr mit außenpolitischen Fragen müssen beschäftigen müssen, wegen dieser Mitgliedschaft?
Das kommt ganz darauf an, wie viel Konflikt das gibt und wie viel zum Teil auch kriegerische Auseinandersetzungen jetzt wird geben in den nächsten zwei Jahren. Der Bundesrat wird nur dann eingeschaltet, wenn es wirklich beispielsweise um eine militärische Operation zur Friedenssicherung geht. Erst dann wird wirklich der Bundesrat dann eingeschaltet. Und bis zu dem Level hin kommt eigentlich der Bundesrat gar nicht so wahnsinnig viel mit über, was im Sicherheitsrat diskutiert wird.
Du sagst, die Aufgabe von diesem Rat ist eigentlich, die Weltfrieden zu sichern. Die Bewerbung von der Schweiz war ein jahrelanges Projekt. Und jetzt kommt die Schweiz in den Sicherheitsrat und vom Weltfrieden sind wir recht weit entfernt. Es gibt den Krieg von Russland in der Ukraine und der überschattet jetzt alles, oder?
Ja, das ist ein riesiges Problem. So etwas ist natürlich nie und nimmer eigentlich vorgesehen gewesen. Man muss sich das so vorstellen, eben nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die Vetomächte eingesetzt worden sind, ist man nicht davon ausgegangen, dass die Vetomächte an sich den Völkerrecht verletzen. Das hat Russland jetzt gemacht in dem Ukraine-Krieg. Und das ist ein riesiges Problem, weil Russland kann alles blockieren. Und tut das natürlich auch. Und also wenn man so quasi den Verbrecher in der eigenen Reihe hat, ohne den Verbrecher können zu bestrafen und zur Rechenschaft ziehen, ist natürlich das für den Sicherheitsrat ein riesiges Problem. Und auch die Schweiz wird damit konfrontiert sein. Und es ist sicher, ich würde sagen, wenn man jetzt die letzten 10, 20, 30 Jahre anschauen, ist sicher einer der schwierigsten, möglichsten Momente, wo die Schweiz jetzt in den Sicherheitsrat hineingeht.
Eben, aber so etwas zu antizipieren geht ja gar nicht, weil eben die ganze Bewerbungsfrist so extrem lang geht, oder?
Das ist so. Also Micheline Galmiret, ich habe mit ihr mehrere Gespräche geführt jetzt in den letzten Tagen und sie hat mir die damalige Außenministerin nochmal geschildert, wie das genau gegangen ist. Also wo sich die Schweiz darüber abgestimmt hat, der UNO beizutreten, ist eigentlich für sie schon klar gewesen, das war 2002 gewesen, ist eigentlich für Micheline Galmiret schon klar gewesen, dass wenn die Schweiz Beiträge zahlt zur Finanzierung von der UNO beiträgt, aber auch ja, in allen Gremien mitmacht in dem Sinn, dass man dann auch in den UNO-Sicherheitsrat geht. Das ist aber ja, ein jahrelanges Unterfangen, wie du vorhin auch richtig festgestellt hast. Man hat dann 2011 Kandidatur deponiert, offiziell. Und das ist so, dass man sich zuerst mal in der Ländergruppe, wo die Schweiz befindet, das ist Westeuropa, sich mal zuerst umschauen muss, ob es vielleicht noch andere Interessen gibt, Interessenten gibt. Und dann muss man, ja, die Kandidatur dann lancieren. Man muss seine Chancen ausloten. Zuerst mal eben innerhalb von der Ländergruppe, später auch von der ganzen UNO. Und dann muss man seine Kandidatur vorantreiben. Und die Schweiz ist ja dann im Juni, also im letzten Juni, gewählt worden. Und zwar ziemlich souverän, muss man sagen.
Kommen wir reden mal über Russland. Das Beispiel von diesem Krieg in der Ukraine zeigt euch recht gut, wie der Sicherheitsrat funktioniert und wie er eben nicht funktioniert. Die Ukraine kann er momentan überhaupt nicht machen, weil eben Russland ein Veto macht. Wie geht er jetzt mit dieser Situation um?
Es ist so, also der Sicherheitsrat ist wirklich komplett blockiert. Und zwar komplett blockiert, weil einfach Russland als Aggressor einen Krieg führt und im Sicherheitsrat einfach wirklich alles blockiert. Es geht im Sicherheitsrat immer darum, zum kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Und der kleinste gemeinsame Nenner jetzt für den Konflikt ist, dass keine Atomwaffen eingesetzt werden. Scheint es so, dass das wirklich der einzige kleinste gemeinsame Nenner ist. Aber das ist natürlich in dem Sinn extrem unbefriedigend. Und es ist ja so, dass das Problem besteht und das Problem sollte gelöst werden, aber das Problem kann nicht gelöst werden. Es gibt eine Möglichkeit, die jetzt auch angewandt worden ist. Fürstentum Liechtenstein hat vor ein paar Jahren zu einer Reform angeregt, dass wenn im Sicherheitsrat in einer Frage Uneinigkeit besteht, dass dann die Generalversammlung sich äußert zu dieser Frage, und das ist auch passiert. Generalversammlung hat ja mit sehr, sehr grosser Mehrheit den Krieg von Russland gegen die Ukraine verurteilt. Und das war ein wichtiges Zeichen gewesen, auch für den Sicherheitsrat. Obwohl der Sicherheitsrat blockiert ist, hat so quasi das grosse Parlament, sage ich jetzt einmal, die grosse Versammlung von der UNO, trotzdem Stellung bezogen und Russland klar signalisiert, dass man mit dem Vorgehen von Russland nicht einverstanden ist. Aber es bleibt dabei. Der Sicherheitsrat ist nach wie vor blockiert. Jetzt vor allem auch in dieser Frage von der Ukraine.
Und es ist nicht so, dass das nur Russland betrifft. Wenn man jetzt ein bisschen weiter in den Osten schaut, gibt es den Konflikt zwischen China und Taiwan. Dort wären wir wieder vor der genau gleichen Problemlage, oder?
Das ist so. Und zwar schwebt eigentlich so der Taiwan-Konflikt oder das chinesische Vorgehen in der Taiwan-Frage so wie ein Damoklesschwert eigentlich über den Kopf vom Sicherheitsrat. Ja, wir würden genau wieder in eine gleiche Situation hineinkommen. Und China ist natürlich auch ein Problem, muss man sagen. Also, was Burma anbelangt, beispielsweise, hat ja China auch ihre eigenen Interessen, wo sie auch im Sicherheitsrat vertreten tut. Also, dort ist auch in der Burma-Frage sehr vieles blockiert. Das Gleiche ist der Fall bei Nordkorea. Auch dort blockiert China heute schon einen Teil von der Arbeit vom Sicherheitsrat.
Das heisst, die grossen Mitglieder, Russland, China, blockieren recht viel, was Konfliktlösungen auf der ganzen Welt angeht. Was macht denn der Sicherheitsrat stattdessen?
Ja, der Sicherheitsrat macht schon sehr viel, da muss man sagen. Also viel, wo wir so nicht wahrnehmen. Also es gibt sehr viele Friedensoperationen weltweit, die einfach seit Jahren am Laufen sind. Und die Friedensoperationen sind auch jetzt verlängert worden in der letzten Zeit. Es geht um Libyen, Sudan, Südsudan, Zentralafrika, Kongo, aber auch Bosnien-Herzegowina. Und da befasst sich natürlich der Sicherheitsrat auch mit diesen Ländern, mit diesen Konfliktregionen. Und aktuell ist natürlich Burma auch ein grosses Thema. Freilassung von der Aung San Suu Kyi, aber auch Afghanistan mit den Taliban. Also ja, da versucht man Taliban dazu zu bringen, dass Menschenrecht respektiert. Aber auch da, es ist relativ schwierig, wirklich zu Durchbrüchen zu kommen von Seite vom Sicherheitsrat.
Und was ist genau das Problem in Burma?
In Burma unterdrückt Militärdiktatur ein ganzes Land. Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi ist jetzt gerade zu einer sehr, sehr langen Haftstrafe verurteilt worden. Und es ist so, dass das Gerichtsurteil völlig willkürlich erscheint und der Sicherheitsrat versucht jetzt eben, die Friedensnobelpreisträgerin frei überzukommen. Und die Diskussion läuft jetzt auch aktuell im Sicherheitsrat. Aber auch da ist es so, dass eben China spezielle Beziehungen hat zu Burma. Und ein Teil mindestens von deren Arbeit vom Sicherheitsrat dort sehr, sehr stark beeinflussen.
Mit am Tisch sitzen jetzt eben auch die Schweizer Diplomatinnen und Diplomaten, wenn es um so Fragen geht wie in Burma oder eben einen anderen Konfliktherd von der Welt. Was hat sich die Schweiz für Ziel gesetzt für ihre zweijährige Mitgliedschaft jetzt in diesem Rat?
Also die Schweiz wird zweimal Präsidentschaft haben vom Sicherheitsrat und das ist sehr wichtige Momente für die Schweizer Außenpolitik und Diplomatie. Das ist so Usus, dass jedes Mitglied während dieser Zeit, vor allem die Nichtständigen, zweimal Präsidentschaft hat. Die Schweiz hat sich vier Ziele gesetzt und eines von diesen Zielen ist, nachhaltigen Frieden zu fördern. Das klingt jetzt ein bisschen banal, aber es ist ja so, dass die Schweiz natürlich schon sehr viel Erfahrung hat, auch auf dem Gebiet, nachhaltigen Frieden zu fördern. Dann will man die Effizienz vom UNO-Sicherheitsrat und der UNO-Institutionen fördern und mehr Transparenz herzubringen. Es ist ja so, dass die Schweiz genau bei diesen Fragen eigentlich schon seit längerem dran ist, aber jetzt, wo sie im UNO-Sicherheitsrat ist, will sie sich noch intensiver damit befassen und auch Vorschläge machen. Dann geht es auch darum, intensiver über Klimasicherheit und Klimawandel zu diskutieren, weil auch in der Schweiz geht man davon aus, dass diese Fragen eben rund ums Klima eigentlich zentral werden für die nächsten Jahre und dass das sehr viel auch Konfliktpotenzial wird mit sich bringen.
Ist das Erreichen dieser Ziele realistisch?
Ja, ich denke schon. Also vor allem so bei der Friedensförderung, Friedenssicherung kann die Schweiz sicher sehr viel beitragen. Auch als Sitzstaats vom IKK. Aber gerade so bei Reformen für mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht, da könnte es durchaus schwierig werden, weil wenn man versucht, im Sicherheitsrat selber, also aus dem Sicherheitsrat selber raus, Reformen anzustoßen, das ist eher schwierig. Einfach ist wahrscheinlich von außerhalb vom Sicherheitsrat, denke ich.
Was innenpolitisch am meisten zu reden geht, ist die Schweizer Neutralität. Die SVP hat noch wollen, die Mitgliedschaft verhindern, mit Bezugnahme auf die Neutralität. Inwiefern spielt es denn eine Rolle, dass die Schweiz neutral ist für ihre Mitarbeit in diesem Sicherheitsrat?
Also sicher ein grosser Vorteil, muss man wirklich sagen. Also es gibt natürlich die politische Neutralität, aber entscheidend ist auch, dass die Schweiz nicht in einem Verteidigungsbündnis ist wie der NATO. Damit hat die Schweiz eigentlich keine Hidden Agenda. Und das führt dazu, dass die Schweiz eigentlich als verlässlicher Partner gilt und mit allen reden kann und ja, unparteiisch und unparteilich eigentlich agieren kann in dem Sicherheitsrat. Das ist sicher ein sehr, sehr grosser Vorteil. Genau die Neutralität ist wirklich jetzt sehr, sehr viel wert für die Schweiz.
Und ist nicht das Problem, dass man in gewissen Situationen eben muss Parteien greifen, weil man im Sicherheitsrat sitzt?
Ich denke nicht, weil alles Entscheidende ist das Völkerrecht, auch für die Schweiz. Die Schweizer Diplomaten haben das auch hervorgestrichen. Das Völkerrecht, das internationales Recht ist und wo ganz klar definiert, was geht, was nicht geht, wie wir jetzt im Ukraine-Krieg auch sehen. Und das ist so quasi wie Grundlage, wo die Schweizer Diplomatie eigentlich jetzt danach funktioniert. Und das hat dann mit Neutralität nichts zu tun, sondern da hat man internationales Recht, das für alle Staaten auf dieser Welt gleich gilt.
Die Mitgliedschaft geht jetzt 2 Jahre. Was schaut im besten Fall für die Schweiz aus und was im schlechtesten Fall?
Ja, im besten Fall kann die Schweiz sich als Vermittlerin und als Lösungssucherin profilieren. Das versucht man auch und ich glaube, da hat die Schweiz auch wirklich gute Chancen, da ja, können etwas zu bewirken. Im schlechtesten Fall werden sich die Vetomächte nie wirklich zu einem kleinsten gemeinsamen Nenner durchringen und auch die Schweiz wird nicht helfen können und dann wird die Schweiz einfach zerrieben zwischen den Machtblöcken. Aber ich denke, die Schweiz wird wirklich alles versuchen, auch mit anderen Staaten, irgendwie zwischen den Machtblöcken, zwischen den zunehmend autoritär auftretenden Staaten, irgendwie können eine gewisse Versöhnung und gewisse Verbindlichkeiten schaffen.
Merci, Philipp.
Merci dir.
Das war sie, unsere aktuelle Folge zur Mitgliedschaft der Schweiz im UNO-Sicherheitsrat. Berichterstattung von Philipp Reichen und seinen Kolleginnen und Kollegen zu dieser Mitgliedschaft, die wir euch verlinken im Episodenbeschreibung. Und wir hören uns dann morgen wieder. Ciao zusammen.